Ich grüße euch und nehme euch auch liebe Grüße aus Österreich mit, aus dem tief verschneiten Österreich. Ich muss gleich ein bisschen Werbung machen für uns, geht er? Komme gerade von der Piste, direkt von der Skipiste hierher. Stimmt zwar nicht ganz, aber fast. Aber freue mich, dass wir diese Einheit jetzt hier gemeinsam haben. Möchte euch das Bibelwort vorlesen, das für diese Einheit ausgesucht wurde, steht im Jesaja-Brief, Kapitel 65, Vers 24. Und da heißt es noch, bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Ich weiß nicht genau, als du heute hierher gekommen bist zu dieser Konferenz, ob du damit gerechnet hast, dass du heute hier Jesus begegnest. Hast du damit gerechnet? Hast du gerechnet, dass wenn du hierher kommst zu dieser Veranstaltung oder zu dieser Konferenz, wo so viele Geschwister im Herrn hier sind, wo du so viel von Gottes Wort hörst, wo du so viele Zeugnisse hörst von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass du persönlich Jesus begegnest, hast du damit gerechnet? Mir ist gerade, als wir hier vorne gebetet haben, das so in den Sinn gekommen, dass wenn ich zum Beispiel hierher komme, selber auch, oder wenn ich in einen Gottesdienst gehe, oder vielleicht sogar einen Bibelkreis gehe, rechne ich überhaupt damit, dass ich dort Jesus begegne? Denn wisst ihr, was ich für mich selber bemerke? Wenn ich in einen Gottesdienst gehe, wenn ich zu so einer Konferenz komme, wenn ich zu einem Bibelkreis gehe, aber ich rechne nicht damit, dass ich dort Jesus begegne, dann ist die Zeit eigentlich eine vergeudete Zeit. Dann ist es schon fast sinnvoller, ich gehe mit meinem Hund spazieren oder mit den Ski den Berg hoch oder mache sonst irgendwas, habe ich wahrscheinlich mehr davon. Rechnest du mit Gott? Mike Iaconelli hat das ja so schön in seinem Buch, schon ein altes Buch, aber vielleicht auch immer noch einiges richtig, was er hier sagt in seinem Buch Dangerous Wonders. Das gefällt mir, hat mich wieder an das erinnert, als ich das Thema gelesen habe für diese Einheit. Da sagt er, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft, sagt er weiter, ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Und dann heißt es später, die größte Gefahr für die Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und oder überwältigt sind von Jesus. Ich habe das Zitat vor einigen Jahren mal gelesen und wenn ich das heute lese, dann fordert es mich immer wieder neu heraus, weil ich mir selber die Frage stelle, Martin, wann warst du das letzte Mal überrascht und überwältigt von Jesus? Wann hast du so eine Begegnung gehabt mit Jesus, dass er dich völlig überwältigt hat? Gestern hatten wir einen besonderen Tag. Was war gestern für ein besonderer Tag? Gestern war der letzte Weihnachtstag. Das wissen viele nicht, aber Weihnachten geht ja bis 6. Jänner normalerweise, oder? Auch in Deutschland nehme ich an. Und ich weiß nicht, wie du Weihnachten gefeiert hast. Lass uns noch mal ein bisschen reflektieren. Für mich ist Weihnachten eigentlich wieder eine besondere Zeit geworden. Ich habe natürlich immer noch, ich habe jetzt selber auch 2 Töchter, meine Frau und ich, wir haben 2 Töchter, eine ist 12, eine ist 14 Jahre alt. Und Weihnachten ist eigentlich jedes Jahr ein Stück Highlight im Jahr. Aber es gab auch eine Zeit in meinem Leben, nämlich so zwischen der Zeit, wo ich mehr oder weniger aus meinem Elternhaus hinausgewachsen bin Und zu der Zeit, wo wir unsere Kinder bekommen haben, da gab es eine Zeit, da war Weihnachten eigentlich eine Zeit wie jede andere auch im Jahr. Natürlich hat man heute so die speziellen Besonderheiten und die besonderes Essen oder besondere Familientreffen oder die Geschenke. Natürlich, wer freut sich nicht über Geschenke und so weiter. Das war schon auch eine besondere Zeit insofern, aber eigentlich meistens war Weihnachten so eine Zeit, wo man fast wieder froh war, wenn sie vorbei war. Ich weiß nicht, wie Weihnachten für dich war. War Weihnachten für dich eine besondere Zeit? War es ein Highlight? Und ich muss sagen, das, was eigentlich für mich Weihnachten so besonders macht, sind eigentlich meine Kinder. Und zwar aus folgendem Grund. Obwohl sie jetzt schon 12 und 14 Jahre alt sind, Weihnachten ist seitdem wir die Kinder haben eigentlich jedes Jahr gleich. Es gibt immer Raclette zu essen. Ich verstehe es nicht, warum. Und immer wenn ich ihnen sage, machen wir mal was anderes. Na, auf keinen Fall. Wehe, wir machen was anderes, dann ist es nicht mehr Weihnachten. Es muss Raclette gegessen werden. Dann wird der Papa irgendwann einmal die Kerzen anzünden. Dann wird irgendwann mal die Glocke läuten. Das war auch in meiner Kindheit so. Dann kommen irgendwann mal die Kinder aus ihrem Zimmer und wow, schau wie wunderschön. Ganz überraschend stehen sie da vor einem Baum, wo die Kerzen brennen und die Geschenke unter dem Baum liegen und so. Und sie tun so, als wäre es das erste Mal, dabei ist jedes Jahr dasselbe. Und meistens ist es jetzt sogar schon so, dass sie sowieso schon wissen, was sie zu Weihnachten bekommen. Aber immer sind sie völlig überrascht und völlig begeistert und Weihnachten ist immer eine besondere Zeit. Und wisst ihr, warum Weihnachten deshalb für mich auch so besonders ist? Weil mir das gefällt, mit welcher Erwartungshaltung meine Kinder auf Weihnachten zugehen. Und auch wenn sie wissen, welches Essen auf dem Tisch steht, auch wenn sie wissen, welche Geschenke unterm Baum liegen, auch wenn sie wissen, wie der Baum ausschauen wird, der schaut sowieso jedes Jahr fast gleich aus. Ist nicht jedes Jahr der gleiche Baum, aber so ziemlich der gleiche Schmuck und so weiter. Und die Kerzen. Aber irgendwie ist Weihnachten für die immer wieder ein riesiges Highlight. Und diese Begeisterung, die meine Kinder mitnehmen in dieser Weihnachtszeit, die ist ansteckend. Und da freue ich mich selber als Vater auch wieder viel mehr auf Weihnachten, weil ich weiß, wie sehr sich meine Kinder darauf freuen. Und das ist wunderschön. Aber ich würde annehmen, dass die meisten sowieso, vielleicht von hier, von euch auch, die meisten sind sowieso zu Weihnachten mehr gestresst als sonst im Jahr, wie es halt so ist. Bei den Geschenken weiß man ja auch schon nicht mehr, was man schenken soll oder was man sich wünschen soll. Wobei bei den Wünschen, da tut man sich leichter. Die Lieder Last Christmas und Jingle Bells, die hängen uns auch schon bei den Ohren raus, weil die werden eh schon 2 Monate vorher jeden Tag gespielt im Radio. Und mit der Ankunft unseres Heilands rechnen schon längst keine mehr. Weil er ist ja letztes Jahr nicht gekommen, vor 2 Jahren nicht. Warum soll er heuer kommen? Und so ist für viele Weihnachten eine Zeit wie jede andere auch. Und so wie manche von uns, auch aus verständlichen Gründen muss ich sagen, aufgehört haben, an das Christkind oder an den Weihnachtsmann zu glauben. Genauso haben auch einige Menschen, auch viele Christen, aufgehört, an Wunder zu glauben. Und vor allem aufgehört zu glauben, dass Jesus es gut meint mit mir. Dass Jesus eingreift in mein Leben und dass Jesus mit mir etwas Besonderes vorhat. Ich möchte uns heute mit einer ganz einfachen Frage herausfordern. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus kennst, dann frage ich dich heute, rechnest du mit Gott? Rechnest du mit Gott? Und mit welcher Erwartungshaltung lebst du deinen Tag mit Jesus? Ich habe einen lieben Freund, der regelmäßig zu uns zum Taunhof kommt. Der ist jetzt auch schon über 80, war bei uns vor ein paar Jahren zur Bibelschule. Unser ältester Student bisher, so mit Mitte 70, Ende 70 fast. Und er kommt immer wieder zum Skifahren oder für andere Freizeiten, Radfahren tut er noch und alles Mögliche. Hat Gott seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und ich freue mich immer so, wenn der zu uns kommt. Weil immer wenn der zu uns kommt, dann stellt er immer das ganze Haus auf den Kopf. Weil der ist so wissbegierig und so voller Leben und so voller Begeisterung für die Dinge, die er noch in seinem Leben machen möchte. Und dann kommt er immer daher und sagt, Martin, du weißt gar nicht, was ich jetzt schon wieder erlebt habe mit Jesus oder was Gott mir schon wieder gesagt hat oder was ich in der Bibel schon wieder gelesen habe. Und da sprudelt so diese Begeisterung aus seinem Leben heraus, wo ich mir denke, wie kann das sein? Jetzt ist er über 80 Jahre alt. Mal die meisten in seinem Alter würden sagen, ich habe alles erlebt. Bin hier gewesen, bin dort gewesen. Vom Glauben her kann mir auch schon längst mehr keiner mehr irgendwas Neues erzählen. Und vieles ist halt nicht mehr neu. Aber für meinen Freund, da scheint jeder Tag wieder neu zu sein. Und immer wieder strahlt diese neue Begeisterung aus seinen Augen, aus seinem Leben heraus. Natürlich hat er das Vorrecht, auch gesund zu sein halbwegs und kann noch viel tun, aber das macht's gar nicht aus. Sondern das, was sein Leben und sein Christsein ausmacht, ist diese Erwartungshaltung, diese Begeisterung, die er hat über Jesus. Und dann kenne ich andere Leute, die sind genau im gleichen Alter. Und da denkst du, ja, der hat eh schon längst mit seinem Leben abgeschlossen. Ist überhaupt nicht mehr interessiert an irgendetwas. Leben halt so dahin. Und ich denke mir, mal dreimal das darfst du raten, mit wem ich lieber zusammen bin. Es ist selbstverständlich, dass man gerne mit Menschen zusammen ist, die wirklich eine Begeisterung auch ausstrahlen in ihrem Leben. Und wisst ihr, was mir diese Person lehrt? Wenn ich aufhöre, erwartungsvoll mit Jesus zu leben, wenn ich nicht mehr damit rechne, dass Gott Großes in meinem Leben tun wird, egal wie alt ich bin, dann kann es leicht sein, dass mein Leben selbst als Christ langweilig, monoton und abgedroschen wird und ich einfach so in jeden Tag hineinlebe und in Wahrheit froh bin, wenn der Tag vorüber ist. Wenn du in die Bibel schaust und merkst so, da gibt es viele Geschichten von Menschen, die eigentlich aufgehört haben, erwartungsvoll mit Gott zu leben. Aber es gibt auch andere Geschichten, wo du merkst, die haben, egal wie alt sie geworden sind, nie aufgehört, Großes von Gott zu erwarten. Zum Beispiel Simeon und Hanna. Wir lesen das im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 21. Da lesen wir von zwei älteren Personen, einmal den Simeon und auch die Hanna, die war bereits 84 Jahre alt, lesen wir. Hanna war verwitwet für viele Jahre, sie war nur kurz verheiratet, hat dann ihr Leben eigentlich Gott gewidmet und ihr Leben lang hat sie nicht aufgehört, in das Haus Gottes zu gehen, in den Tempel zu gehen, ihre Anbetungszeit abzuhalten, immer wieder den Tag neu hineinzuleben, aber mit der Erwartung, Jesus, den Messias, noch erleben zu wollen. Und bei Simeon war es genau gleich. Und obwohl sie ein Leben lang bis ins hohe Alter hin immer wieder auf Gott oder mit Gott gerechnet haben und damit gerechnet haben, dass Jesus, dass der Messias kommt und zwar viele Jahre nicht passiert ist, haben sie nicht aufgehört, damit zu rechnen. Sie haben den Messias erwartet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nicht ein Tag im Leben der Hanna ein langweiliger Tag war. Weil sie eigentlich jeden Tag damit gerechnet hat, der Messias wird kommen, der Messias wird kommen. Und er ist gekommen, als sie 84 Jahre alt war. Wir lesen das dann im Vers 37, Hanna verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Hanna hat mit der Ankunft Jesu gerechnet. Ohne Erwartung. Egal, ob das dein Gebetsleben betrifft, ob das dein allgemeines Leben mit Jesus betrifft, ohne Erwartung wird nicht nur dein eigenes Leben langweilig, sondern du wirst auch langweilig für die Menschen um dich herum. Wenn ein Mensch mit einer Erwartungshaltung in den Tag hineingeht und begeistert ist von Jesus, dann wirst du die Zeit mit ihm gerne verbringen, weil er ansteckend ist. Aber sehr oft, und da nehme ich mich auf keinen Fall aus, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Wir hören auf, mit Gott zu rechnen Und dann passiert diese Abgestumpftheit, von der Michael Jaconelli spricht, wo dann die gute Botschaft nicht mehr eine gute Botschaft, die Leben verändert ist, sondern eine Botschaft, die man schon viele Mal gehört hat und nicht mehr damit rechnet, dass sie eine lebendige Botschaft ist. Und das Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Ich denke, dass wir alle vielleicht Gefahr laufen, genau in diese Abgestumpftheit hineinzukommen. Ich möchte euch hier eine lustige Geschichte vorlesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 12, da geht es um die Geschichte, wo König Herodes in der Regierung ist. Er mag es nicht, dass da Nachfolger Jesu unterwegs sind und von einer neuen Herrschaft sprechen, von Jesus sprechen, von dem Messias reden. Und Jakobus, ein Mitstreiter des Petrus, wurde bereits umgebracht. Er hat den Märtyrertod erleiden müssen. Und dann lesen wir in Vers 6, in der Nacht, vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit einer Kette an sie gefesselt. Sprich, Petrus wurde auch gefangen genommen von Herodes. Und man hat eigentlich damit gerechnet, dass er genauso hingerichtet wird wie der Jakobus. Und er findet sich jetzt im Gefängnis wieder, zwischen zwei Soldaten, mit Ketten gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir deinen Mantel über und komm mit mir, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach, draußen allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebt, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision, er träumte. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst und sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich, wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gerne gesehen hätte, nämlich die Hinrichtung wahrscheinlich. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der mit Beinamen Markus heißt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus. Das gefällt mir immer so. Das ist die österreichische Gastfreundlichkeit hier. Die freut sich so, dass der vor der Tür steht, dass ihm gar nicht die Tür aufmacht. Das ist wunderbar. Das ist super. Wow, schön, dass du hier bist. Und die Tür geht wieder zu, gell, so ungefähr. Und dann geht sie und sie erzählt es den anderen im Haus. Es ist Petrus. Petrus steht vor der Tür. Und dann sagen sie, Vers 15, du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass er sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinte sie, dann muss es ein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffnete und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Das ist eine nette Übersetzung hier. In der eigentlichen Übersetzung heißt es, und sie wunderten oder waren ganz verwundert, dass Petrus vor der Tür stand. Es ist eigentlich eine sehr humorvolle Geschichte. Da trifft sich die ganze Gemeinde im Haus von Markus zum Gebet. Und sie treffen sich zum Gebet für Petrus, weil sie wissen, was mit dem Jakobus geschehen ist. Und wahrscheinlich wird dasselbe auch mit Petrus geschehen. Also kommen wir zusammen und beten wir für Petrus, dass ihm nicht dasselbe widerfährt, sondern dass Gott ein Wunder tut und ihn befreit. Das wäre doch was Schönes. Und dann beten sie und sie beten und sie beten. Und dann plötzlich steht ein Mann vor der Tür, der Petrus, für den sie die ganze Nacht gebetet haben. Die Rode ist ganz außer Sicht, dass sich gar nicht die Tür öffnet. Und die anderen, die das hören, glauben, die spinnt. Wahrscheinlich wie sonst Halauch, irgendwie so Geschichten erzählt und können das zuerst gar nicht glauben. Und dann sehen sie Petrus, nachdem der da eine halbe Stunde noch weiter klopft oder länger, und plötzlich sind sie ganz außer sich, weil Petrus da steht. Ja, warum waren sie so überrascht? Warum haben sie der Rode nicht geglaubt, dass Petrus vor der Tür steht, wenn sie doch die ganze Nacht dafür gebetet haben? Und die Antwort ist ganz einfach. Und es ist eine Antwort, die vielleicht der eine oder andere von uns auch hin und wieder erleben. Sie haben zwar zu Gott gebetet, aber nicht damit gerechnet, dass Gott ihre Gebete erhört. Wie oft hast du schon für eine Sache gebetet, ohne damit zu rechnen, dass Gott deine Gebete erhört? Wir haben eine liebe Frau bei uns in der Gemeinde, die seit vielen Jahren querschnittsgelähmt ist. Wir beten sehr viel für sie. Sie leidet unter Phantomschmerzen. Und eigentlich so im Halbstundentakt oder sogar kürzer quälen sie Phantomschmerzen in den Beinen, obwohl sie querschnittsgelähmt ist und eigentlich gar nichts spürt. Und wenn sie dann im Gottesdienst sitzt, dann hört man dann immer so dieses Stöhnen und Weinen, dann weiß man wieder, jetzt hat sie wieder so eine Attacke, wo sie diese Phantomschmerzen hat. Und wenn ich dann auch in der Gemeinde sitze und das höre, dann bete ich dann in der Stille immer für sie, dass Gott sie doch heilen möge, dass Gott ihr die Schmerzen wegnimmt, dass Gott ein Wunder tut. Und ich habe das schon oft gebetet. Und auch die ganze Gemeinde ist schon öfters zusammengekommen, haben für sie gebetet. Aber ich habe mich selber mal dabei ertappt, wo ich auch wieder mal während dem Gottesdienst für sie gebetet habe. Und dann habe ich mich erwischt, wo ich gedacht habe, bevor ich Amen gesagt habe, habe ich gesagt, aber Gott, was wird sich schon ändern? Du hast die letzte Woche nicht geheilt. Du hast es letztes Jahr nicht getan, warum sollst du es heute tun? Ich habe eigentlich aufgehört, damit zu rechnen, dass Gott das tut, wofür ich ihn bitte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns genau dasselbe schon hin und wieder erlebt haben. Eine andere tolle Geschichte ist die vom Zacharias, der Elisabeth und den Johannes des Täufers. Das lesen wir dann auch im Evangelium, wo der Engel Gabriel zu Zacharias kommt. Und Zacharias war ein Priester und er war dran, im Tempel zu dienen. Und Zacharias und seine Frau, die Elisabeth, die dann die Eltern vom Johannes des Täufers wurden, die waren auch schon älter. Und sie waren eigentlich schon über die Zeit hinaus, wo man auf natürliche Art und Weise Kinder bekommen kann. Und wir lesen dann aus der Geschichte, dass sie eigentlich auch sich von Herzen ein Kind gewünscht haben. In der damaligen Zeit war es ja ein Schmach sozusagen, wenn sie keine Kinder bekommen konnten. Und man kann sich gut vorstellen, dass Zacharias, aber auch die Elisabeth Tag für Tag und Nacht für Nacht dafür gebetet haben und zu Gott geschrien haben und gesagt haben, Gott, hör doch unser Gebet, schenk uns ein Kind, erlöse uns von diesem Schmach, kinderlos zu sein. Und dann passiert's. Eines Tages kommt der Engel Gabriel zu ihm und spricht zu ihm und sagt ihm, deine Gebete sind erhört, ihr werdet ein Kind bekommen. Wie hat Zacharias reagiert? Zacharias sagt zum Engel Gabriel, wie weiß ich, dass das, was du sagst, auch stimmt? Ich meine, du bist ja nur der Engel Gabriel, du kommst ja nur direkt von Gott. Wie weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Und der Gabriel hat gesagt, ja, weil du mir nicht glaubst, wirst du stumm sein, bis dass es soweit sein wird. Und so war es dann auch. Zacharias konnte dann 9 Monate nicht sprechen und erst nach der Geburt konnte er wieder sprechen. Warum hat Zacharias dem Wort Gottes gezweifelt? Warum hat er den Engel Gabriel nicht geglaubt? Weil er zwar schon sein Leben lang dafür gebetet hat, aber nicht mehr damit gerechnet hat, dass Gott eingreift. Und wisst ihr, das Problem ist das, wenn wir nicht damit rechnen oder nicht mehr damit rechnen, dass Gott in unser Leben eingreift, dann kann es passieren, dass selbst wenn Gott zu uns spricht, wir es gar nicht verstehen können, weil wir gar nicht damit rechnen. Letztes Jahr haben wir, wo ich hier gesprochen habe, da ging es um den Samuel. Wer dabei war, kann sich vielleicht noch vage erinnern. Wer nicht, hat geschlafen oder es war einfach nur langweilig. Aber da gab es die Geschichte vom Samuel, der von Gott auch gerufen wurde. Samuel hat ja im Tempel mit dem Priester Eli gedient. Er war ein junger Mann, ein Teenager, und er hat mit dem Eli im Tempel gedient, ging da zur Tempelschule sozusagen. Und da kennen wir die Geschichte, wo sie schlafen gehen, Eli und Samuel in getrennten Räumen. Und dann spricht Gott zu Samuel. Und dann heißt es: Samuel, Samuel. Und dann springt Samuel auf und läuft rüber zum Eli und sagt: Hier bin ich, Herr, was hast du mir zu sagen? Und der Eli sagt: Was hast du? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Komm, leg dich wieder schlafen und gib mir Ruhe. Samuel ist wieder schlafen gegangen, ist wieder eingeschlafen, dann hört es wieder: Samuel, Samuel, ganz klar. So klar, dass er munter wird und er läuft wieder zu Eli rüber und er sagt: Eli, Herr, hier bin ich, wie kann ich dir dienen? Eli sagt: Ich habe dich überhaupt nicht gerufen, jetzt gib mal Ruhe, geh wieder schlafen und sprich morgen wieder mit mir. Samuel geht wieder hin, geht wieder schlafen und da kommt es nochmal: Samuel, Samuel. Und dann geht er wieder zu Eli und jetzt erst nach dem dritten Mal kommt es selbst in Eli, der Priester, ist in den Sinn, das muss Gott sein, der zu Samuel spricht. Gott selbst spricht zu Samuel. Warum haben sie diese Stimme nicht gehört? Warum hat Samuel nicht erkannt, dass Gott selbst zu ihm spricht? Weil er gar nicht damit gerechnet hat, obwohl er im Tempel mit Eli diente. Wisst ihr, das, was ein Leben als Christ aufregend und spannend macht, ist nicht unbedingt das, was Gott tut oder nicht tut, sondern letztendlich die Erwartung darauf, dass Gott etwas tut in unserem Leben. In Matthäus Kapitel 6, Vers 7 und 8, da sagt Jesus: Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Sehr oft in unserem Gebetsleben haben wir den Drang danach, Gott darüber zu informieren, was wir uns wünschen, als ob er das nicht wüsste. Und wenn Gott dann das nicht tut, was wir uns wünschen, und das über längere Zeit, kann es leicht passieren, dass du zwar vielleicht immer noch zu Gott betest, aber eigentlich nicht mehr damit rechnest, dass Gott in dein Leben eingreift, weil er dir nicht das gegeben hast, wofür du gebetet hast. Und vielleicht sagst du: Ja, es wäre schön, wenn Gott mir zumindest ein paar meiner Gebete erhören würde. Dann könnte ich ja mit Gott rechnen, dann würde ich auch erwartungsvoll mit ihm leben. Aber geht es wirklich darum? Ich möchte euch eine liebe Geschichte vorlesen, die kennt ihr vielleicht schon, aber sie berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich sie selber lese. Und zwar die Geschichte von der Wärmflasche und dem kleinen Kind in Afrika. Eines Abends half ich einer Mutter in der Entbindungsstation bei der Geburt ihres Kindes. Obwohl wir unser Bestes gaben, starb die Frau. Sie hinterließ ein frühgeborenes und ein weinendes 2 Jahre altes Mädchen. Es würde schwierig werden, das Frühgeborene am Leben zu halten, denn wir hatten weder Elektrizität noch einen Inkubator und die Nächte waren oft windig und kühl, auch wenn wir am Äquator wohnten. Eine Assistentin ging hin, um unsere letzte Wärmflasche zu holen, damit wir das Baby warm halten konnten. Sie kam jedoch verzweifelt zurück, weil die Wärmflasche kaputt gegangen war. Okay, sagte ich zu ihr, halte einfach das Baby so nah wie möglich am Feuer und schütze es vor der Zugluft. Am nächsten Tag hielt ich eine Gebetszeit mit den Waisenkindern. Ich erzählte ihnen von den Neugeborenen, den zweijährigen Mädchen und der kaputten Wärmflasche. Während der Gebetsgemeinschaft betete Ruth, eine Zehnjährige, in der typisch brutalen Direktheit der afrikanischen Kinder: Bitte Gott, sende uns eine Wärmflasche. Morgen ist es zu spät, weil dann das Baby schon tot ist. Also schicke sie bitte heute Nachmittag. Ich holte tief Luft, schockiert von der Direktheit des Gebetes, und hörte, wie sie fortfuhr: Und wenn du schon dabei bist, könntest du dann bitte eine Puppe für das kleine Mädchen schicken, damit sie erkennt, dass du sie wirklich liebst? Um ehrlich zu sein, konnte ich nicht glauben, dass Gott das tun würde. Natürlich kann Gott alles tun. Ich wusste das in der Theorie. Es steht ja in der Bibel. Aber es gibt auch Grenzen, oder nicht? Ich hatte seit über 4 Jahren keine Pakete mehr von zu Hause erhalten. Und wenn schon jemand ein Paket sandte, warum würde er eine Isolierkanne in das heiße Afrika schicken? Am späten Nachmittag hörte ich ein Auto herfahren. Als ich zu meiner Wohnung kam, war es bereits wieder weg. Aber auf meiner Veranda lag ein großes Paket. Mir kamen die Tränen. Und ich rief die Waisenkinder, das Paket gemeinsam zu öffnen. Außer Kleidern, Verbandsmaterial und Rosinen enthielt das Paket, ich konnte es kaum glauben, eine neue Wärmflasche aus Gummi. Ich weinte. Ich hatte es nicht gewagt, Gott darum zu bitten, aber Ruth hatte es gewagt. Sie saß in der ersten Reihe, rannte zu mir und rief: Wenn Gott die Wärmflasche geschickt hat, dann muss er auch die Puppe geschickt haben. Sie grub bis zum Boden des Paketes und zog eine wunderschöne kleine Puppe heraus. Ihre Augen strahlten. Sie hatte keinen Moment gezweifelt. Sie sah auf und fragte: Können wir zu dem kleinen Mädchen gehen und ihr die Puppe geben, damit sie weiß, dass Jesus sie liebt? Das Paket war 5 Monate lang unterwegs gewesen. Eine Sonntagsschulklasse hatte es geschickt. Die Lehrerin war Gott so gehorsam gewesen, dass sie sogar eine Wärmflasche an den Äquator geschickt hatte. Eines der Mädchen hatte eine Puppe geschenkt, 5 Monate bevor ein 10-jähriges afrikanisches Mädchen betete: Gott, wir brauchen das heute Nachmittag. Die Worte der Bibel sind wahr: Ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist eine bewegende Geschichte. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst: Ja, wenn Gott so mit mir umgehen würde, dann könnte ich auch Gott vertrauen. Dann könnte ich auch mit Gott rechnen. Dann wäre die Welt in Ordnung. Wenn Gott meine Gebete so erhören würde. Aber warum soll ich erwartungsvoll mit Jesus leben, wenn er viele meiner Gebete nicht beantwortet? Das ist eine berechtigte Frage. Das führt uns auch zur Frage, warum überhaupt beten, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott ja nicht alle Gebete beantwortet. Ich möchte diese Frage mit den Worten von Albert Schweitzer, ein deutscher evangelischer Theologe, beantworten, der sagt: Gebete ändern nicht die Welt, aber die Gebete ändern Menschen und Menschen ändern die Welt. Weißt du, warum Gott nicht alle deine Gebete erhören wird? Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier in diesem Raum sitzen, keine Ahnung, wie viele das da Platz haben. Aber stell dir mir vor, jedes einzelne deiner Gebete, wir würden jetzt alle beten, jeder betet für was anderes, und Gott würde jede unserer Gebete beantworten. Stell dir das einmal vor, was das für ein Chaos wäre. Und wenn Gott jedes deiner Gebete beantworten würde in deinem Leben, würden wir nicht alle Gefahr laufen, uns auf die Stufe Gottes zu heben, weil wir sagen: Ich bete und Gott tut? Ist es wirklich so, dass Gott jedes unserer Gebete erhören muss? Oder dürfen auch unbeantwortete Gebete eine Antwort Gottes sein? Ich denke, Gott schützt uns davor. Er schützt uns davor, dass wir uns auf seine Ebene stellen, wenn all unsere Gebete erhört werden würden. Aber was Gott ganz bestimmt tut, ist, dass wenn ein Mensch mit großer Erwartung mit Jesus unterwegs ist und immer wieder regelmäßig in Gebet zu ihm kommt, dann wird dieser Gott dich als Menschen verändern. Gebete, die dich selbst betreffen, dein Wesen, dein Charakter, dein Leben, diese Gebete wird Gott immer beantworten. Auch wenn er dir nicht immer eine Wärmflasche schickt oder eine Puppe oder sonst irgendetwas. Menschen werden durch Gebet verändert. Und diese veränderten Menschen werden auch ein Stück weit die Welt verändern. Die Geschichte mit der Wärmflasche ist für mich nicht deshalb so bewegend, weil Gott eine Wärmflasche nach Afrika schickt. Gott hat schon viele Gebete und viele Wunder getan. Nicht unbedingt in meinem Leben, aber im Leben vieler anderer Menschen. Wir haben es auch in den Zeugnissen gehört. Aber das, was mich wirklich bewegt in dieser Geschichte, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der diese kleine Ruth betet. Und auch wenn sie erst 10 Jahre alt war, sie hat alles von Gott erwartet. Und wenn ich mir diese kleine Ruth so vorstelle, mit ihrer Begeisterung, mit dieser Selbstverständlichkeit, mit ihrer Erwartung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Leben mit Ruth in diesem Haus nie langweilig war. Da war was los. Ich kann mir gut vorstellen, dass niemand von uns ein langweiliges Leben möchte, oder? Will das jemand? Nein, wir wollen kein langweiliges Leben. Und wir wollen auch nicht langweilig sein für andere Menschen. Wir wollen, dass unser Glaube an Gott ansteckend ist. Wir wollen, dass wir mit so einer Erwartungshaltung mit Jesus leben, dass andere auf uns schauen und sagen, wow, der rechnet mit Gott. Der lebt mit Jesus. Und liebe Leute, wenn ich euch heute eines zusprechen darf, dann das, höre nicht auf, mit Gott zu rechnen. Auch wenn Gott dir nicht immer alle Gebete antwortet, höre nicht auf, erwartungsvoll mit Jesus zu leben. Denn sonst wird dein Leben langweilig. Denn sonst vergeudest du deine Zeit und selbst wenn Gott dann zu dir sprechen wird, du wirst ihn nicht verstehen, weil du gar nicht damit rechnest. Höre nicht auf, Großes von Gott zu erwarten. Denn ein Mensch, der nicht mit Jesus rechnet, ein Mensch, der nicht mit Wundern rechnet, ist in Wahrheit kein Realist. Als meine Tochter, die Erstgeborene, noch ziemlich klein war, vielleicht so 4, 5 Jahre alt, wir haben es uns angewöhnt, dass wir immer beim Frühstückstisch beten, beim Mittagstisch, wann immer wir gemeinsam essen. Und damals war sie noch im Kindergarten. Und wir haben wie jeden Morgen zusammen gefrühstückt, Andacht gelesen, gebetet. Und wie man halt so betet, danke Gott für das Frühstück, danke Gott für dies und jenes und bitte schenk uns Bewahrung und bitte schenk uns einen schönen Tag und schenk, dass das Wetter schön wird und so weiter und was man da alles so betet. Eine Viertelstunde später sind wir im Auto unterwegs, weil ich sie mit dem Auto zum Kindergarten fahre. Sie sitzt im Kindersitz hinten, ich fahre und ich schaue beim Fenster raus und sage, wow, Emily, schau mal. Heute kommt tatsächlich die Sonne raus. Wunderbar. Und da schaue ich in den Rückspiegel und da sehe ich, wie meine 4-5-jährige Tochter mich ganz erstaunt und mit großen Fragezeichen anschaut und zu mir sagt, ja, aber Papa, wir haben doch dafür gebetet. Bam, und dann hat es mir einen Stich ins Herz gegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, richtig. Nicht nur, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, wofür wir überhaupt gebetet haben. Wir haben ja für Sonnenschein gebetet. Noch dazu habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass Gott vielleicht mein Gebet erhört. Kinder können uns oft eine gute Schule sein, wenn sie so voller Begeisterung und Erwartung sind. Und ich denke, das ist auch dieser kindliche Glaube, von dem Jesus selber spricht. Wenn wir wieder lernen, erwartungsvoll mit Jesus zu leben. Ich wünsche euch das, dass du jeden Tag mit großer Erwartung mit Jesus lebst. Und wenn auch Gott nicht alle deine Gebete erhört, das macht nichts. Gott wird dich verändern und das darfst du erwarten. Und wenn du an einen lebendigen Gott glaubst und wenn du an ein lebendiges Wort glaubst, dann rechne damit, dass du heute Jesus begegnest. Lass uns beten, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jeden Tag mit dir rechnen dürfen. Dass wir jeden Tag mit Wundern rechnen dürfen. Dass wir jeden Moment damit rechnen dürfen, dass du uns begegnest. Und mit dieser Erwartungshaltung wollen wir auch lernen, mit dir zu leben. Bewahre uns davor, Herr Jesus, Großes aufzuhören, Großes von dir zu erwarten. Bewahre uns davor, ein langweiliges Leben zu leben, weil wir nicht damit rechnen, dass du überhaupt etwas tust in unserem Leben. Sondern schenk uns diese Zuversicht. Schenk uns diese Begeisterung, die diese kleine Ruth in ihren Gebeten gezeigt hat. Schenk uns diese Selbstverständlichkeit, Herr Jesus, wenn wir jeden Tag mit dir leben. Und so wie wir auch im Zeugnis von Lukas oder auch von Martin gehört haben, sehen wir, dass du immer wieder auch deinen Weg mit uns gehst, auch wenn wir nicht damit rechnen. Und Herr Jesus, ganz egal, was du tust in unserem Leben oder was auch nicht, wir wollen nicht aufhören, damit zu rechnen, dass du lebst und wirkst und dass du Großes mit uns vorhast. Das bete ich für jeden Einzelnen hier, der hier in diesem Raum sitzt. Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns schreibst. Und wir wollen Großes von dir erwarten, weil wir einen großen Gott haben. Danke dir, Herr Jesus. Amen.